Lasst uns noch einmal beten. Herr, dein Wort bewirkt immer das, wozu du es sendest. Und wir möchten dich heute Morgen darum bitten, dass dein Wort in unseren Herzen das bewirkt, wozu du es sendest. Wir bitten dich darum, dass es heute Morgen die Hochmütigen demütigt, die Niedergeschlagenen aufrichtet, die Schwachen stärkt und den Verzagten neue Hoffnung schenkt. Wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst zum Hören, dass wir, wenn wir dein Wort hören, dass es nicht auf felsigen Boden trifft und an unseren Herzen wieder abprallt, sondern dass es in unser Herz geht, wie in einen guten Boden eindringt und dort die Veränderung bewirkt, die du in unserem Leben bewirken möchtest und die Frucht bringt, die du hervorbringen möchtest. Amen. Ich habe wieder angefangen, die Medizini zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeitschrift kennt. Das ist diese Zeitschrift, diese Kinderzeitschrift, die man in der Apotheke bekommt. Und seitdem ich kleine Kinder habe, darf ich die auch wieder lesen. Und da habe ich neulich gelernt, dass Elefanten eine erstaunliche Art und Weise haben, miteinander zu kommunizieren. Weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber mich hat das total begeistert. Die können bis über 10 Kilometer weit Entfernung über sogenannten Infraschall miteinander kommunizieren. Die machen dann so entweder so tiefe Geräusche in ihren Kehlen, sage ich mal. Die kann man als Mensch gar nicht hören, so tief sind die. Und dann kann man das, und dann können das die Elefanten, andere Elefanten, bis zu 10 Kilometer weit entfernt, und Wissenschaftler sind sich noch nicht ganz sicher, ob es sogar noch weiter reicht, können die anderen Elefanten das wahrnehmen. Und sie hören das nicht mit ihren Ohren, sondern sie haben in ihren Füßen so Rezeptoren, die dann diese Schallwellen aufnehmen, und so können Elefanten miteinander kommunizieren und sich zum Beispiel warnen, wenn Gefahrenverzug ist, oder zum Ausdruck bringen, dass sie auf Partnersuche sind. Also mich hat das total begeistert und ich dachte, was für ein Wunder der Natur, oder eigentlich müsste man ja sagen, was für ein Wunder der Schöpfung Gottes. Und wenn uns das schon irgendwie begeistert und wir sagen, wow, das ist ganz schön cool, dass das funktioniert, wie viel mehr dann die menschliche Sprache. Die Sprache ist ein so großes Wunder, und vielleicht haben wir uns schon so sehr daran gewöhnt, dass wir nicht mehr darüber staunen. Aber ist es nicht krass, dass ich etwas sagen kann mit meinen Lippen und mit meiner Zunge Geräusche erzeugen kann, die für euch hoffentlich dann Sinn ergeben, die ihr verstehen könnt? Ich kann meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich kann etwas sagen, und das kommt bei euch an. Wir können uns gegenseitig bereichern und inspirieren durch die Sprache, die Gott uns geschenkt hat. Das ist eine der größten Geschenke, die uns Gott als unser Schöpfer gemacht hat. Und er hat sie uns gegeben, weil er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott ist ein Beziehungswesen. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Schon immer war Gott in Beziehung. Und er hat uns in seinem Bild geschaffen. Auch für Beziehungen. Und dafür war es nötig, dass er uns Sprache gibt, damit wir miteinander kommunizieren können und diese Gemeinschaft untereinander haben können. Und darum soll es heute gehen, um diese Kommunikation, darum, wie reich unser Leben dadurch wird, dass wir miteinander sprechen können. Und ich möchte uns einen Vers aus dem Epheserbrief vorlesen. Wir sind da gerade in einer Predigtserie durch dieses schöne Buch in der Bibel. Und da schreibt Paulus über den Gebrauch unserer Worte: Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das zur Erbauung dient, damit es Gnade bringt denen, die es hören. In diesem Vers werden wir allerdings zuerst daran erinnert, dass wir als sündige Menschen dieses Geschenk, was Gott uns gemacht hat, oft missbrauchen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir alle das schon erlebt haben, dass andere uns durch ihre Worte verletzt haben. Und dass auch wir mit dem Schwert unserer Zunge, wir haben das vorhin im Jakobusbrief gehört, dass wir mit diesem Schwert unserer Zunge auch schon anderen Wunden zugefügt haben. Dass sich andere durch unsere Prahlerei wertlos gefühlt haben. Dass wir mit unserem vernichtenden Urteil anderen die Hoffnung genommen haben. Oder dass wir vielleicht da geschwiegen haben, da die Worte nicht gesagt haben, die wir hätten sagen müssen, um einen Freund zur Seite zu stehen und ihn zu verteidigen. Aber bevor wir in diesen Vers etwas tiefer reingehen, lasst uns doch einmal den Blick etwas weiten und uns diesen Vers im Gesamtkontext der ganzen Bibel anschauen. Der Epheserbrief fügt sich wunderbar in diesen roten Faden der Bibel ein. Denn die biblische Geschichte ist eine Geschichte der Wiederherstellung. Es geht darum, dass Menschen, die Gott in seinem Ebenbild geschaffen hatte, durch ihre Sünde von ihm abgefallen sind und die dann von Gott durch gnädige Intervention Gottes, durch sein Eingreifen, dass sie wiederhergestellt werden zu dieser ursprünglichen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Gott hat dafür Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um diese Wiederherstellung zu bewirken. Er hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, und davon lesen wir im Epheserbrief, vor allem in den ersten drei Kapiteln, zu unserer Erlösung. Jesus hat unter uns gelebt, er ist gestorben und wurde begraben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, um uns dann seinen Heiligen Geist zu senden. Und dann lesen wir im Epheserbrief ab Kapitel 4, wie dieses neue Leben, befähigt durch den Heiligen Geist, aussieht. Ganz praktisch. Und vielleicht können wir uns das ein bisschen so vorstellen. Stellt euch einen Menschen vor, der seit Geburt an querschnittsgelähmt ist. Und wie durch ein Wunder kann er seine Beine auf einmal wieder bewegen. Seine Beine werden das erste Mal wieder mit Leben gefüllt und er fängt ganz langsam an, ganz kleine Schritte zu gehen, zuerst mit zwei Menschen an seiner Seite, dann vielleicht mit einem Rollator, und es sind ganz Mini-Schritte. Aber für ihn ist es eigentlich ein Riesenschritt zu dem, wie es vorher war, wo er nicht gehen konnte. Und so ist es für uns, wenn wir geistliches Leben durch Jesus empfangen haben. Vorher gab es überhaupt keine Lebendigkeit in unseren Herzen gegenüber Gott. Wir waren Gott gegenüber tot, sagt die Bibel, aber jetzt ist dort ein Leben. Es ist ein ganz schwaches Leben zu Beginn. Aber es ist ein Riesenunterschied zu dem, wie es vorher war. Und die Bibel spricht davon, dass im Himmel wir vollkommen heilig sein werden, wir vollkommen wiederhergestellt sein werden, unsere volle Gehstärke, wenn man so will, wiederhergestellt sein wird. Aber in diesem Leben fangen wir an, Schritt für Schritt, kleine Schritte zu gehen und lernen zu laufen. Wir bleiben nicht dann in diesem Rollstuhl sitzen, sondern wir tun einen Schritt nach dem anderen. Und die Kapitel 4 bis 6 im Epheserbrief sind in gewisser Weise so ein Trainingsprogramm, wie wir jetzt wieder lernen zu leben und zu gehen, zu wandeln. Das ist das Wort, was Paulus Lieblingswort, um unser christliches Leben, unsere christliche Lebensweise zu beschreiben, dieses Wort wandeln. Wir gehen, wir fangen jetzt an, vielleicht ist es mal ein Schritt vor und drei Schritte zurück, so wir stolpern so vor uns her, Jesus entgegen, aber das ist das, worauf wir uns auf den Weg gemacht haben, wenn wir an Jesus glauben. Und in diesem Text geht es um den Bereich der Kommunikation. Und hier sehen wir, wie unsere Kommunikation völlig verändert wird. Unsere Sprache, wie wir miteinander sprechen. Da geht es nicht erstmal um Äußerlichkeiten, sondern auch, was wir mit unseren Worten bewirken. Und Paulus sagt, wir sollen nicht länger durch unsere Worte Schaden anrichten, sondern wir sollen mit unseren Worten Gutes tun. Und damit steht dieser Vers in dem Zusammenhang zu den Versen davor, die wir auch schon betrachtet haben, wo es um unsere praktische Heiligung geht, unsere Neuausrichtung in unserem Leben, dass wir jetzt für Gott leben. Und vor zwei Wochen haben wir dieses Thema Geld betrachtet und da sagt Paulus, wir sollen mit unseren Händen nicht mehr anderen wegnehmen, wir sollen nicht mehr stehlen, sondern wir sollen jetzt unsere Hände für das Gute verwenden, dass wir anderen abgeben. Und das Gleiche sagt Paulus über unsere Worte. Hier verwendet er das gleiche Prinzip, dass wir, und das ist eigentlich die Botschaft, dass wir nicht mehr zerstörerische Rede verwenden, dass wir sie vermeiden, das ist die negative Aufforderung, und stattdessen konstruktive Rede verwenden, das ist die positive Aufforderung, damit, und hier geht es dann um unsere Motivation, damit unsere Worte unseren Hörern Gnade vermitteln. Also lasst uns zuerst zu dem ersten Punkt kommen, Gottes Nein zu zerstörerischen Worten. Paulus sagt, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen. Also hier geht es nicht um schöne Rhetorik, sondern hier geht es vor allem um die Auswirkungen, die unsere Worte auf andere Menschen haben. Die hässlichen Worte, die hier genannt werden von Paulus, sie stehen in einem Kontrast zu den guten Worten, die andere auferbauen. Und wir haben dieses Wort hässlich, das finden wir an anderen Stellen auch in der Bibel. Andere Übersetzungen haben da vielleicht faul oder ungenießbar, und zum Beispiel verwendet Jesus das in diesem Gleichnis von den Bäumen. Ein guter Baum bringt gute Frucht hervor, ein fauler Baum, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht hervor, bringt faule Frucht hervor, die ungenießbar ist. Und dann an einer Stelle, als er mit den Pharisäern spricht, über diesen Zusammenhang unseres Herzens und das, was aus unserem Mund herauskommt, sagt er zu den Pharisäern, ihr Giftschlangenbrut. Ihr Giftschlangenbrut, weil ihre bösen Zungen so viel Schaden anrichten. Und wir kennen das vielleicht eher, so diese Idee, wir haben das auch gerade in dem Jakobustext gehört, giftige Worte, die anderen schaden. Im Römerbrief in Kapitel 3, wo Paulus beweisen möchte, dass alle Menschen von Gott getrennt sind durch ihre Sünde und von ihm abgefallen sind, nennt er so verschiedene praktische Beispiele. Und dann zitiert er einen Vers aus dem Alten Testament und sagt, dass unsere Zungen, dass sich unter unseren Zungen oder hinter unseren Lippen Schlangengift verbirgt. So, ne, das ist auch ein Ausdruck dafür, wie ein Bild dafür, wie unsere Worte anderen Menschen schaden. Also wenn hier Paulus sagt, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, dann meint er sowas wie giftig, etwas, was anderen schadet, was ungenießbar für sie ist. Und wir haben das vorhin auch von Jakobus gehört. Er sagt, alles, was wir eigentlich sagen, kann unseren Hörern entweder zum Segen werden oder zum Fluch. Und er hatte das so gesagt, mit unseren Zungen preisen wir segnen, wir loben Gott, wir sagen Gutes über Gott, über unseren Herrn und Vater und gleichzeitig verfluchen wir andere Menschen, die doch nach Gottes Bild geschaffen sind. Und Heiligung, Jesus ähnlicher werden, bedeutet, dass diese Diskrepanz, die Jakobus hier beschreibt, dass diese Diskrepanz, dieser Widerspruch aufgelöst wird und immer kleiner und geringer wird. Dass aus dieser Quelle, aus unserem Mund, nicht mehr ungenießbares Salzwasser kommt, sondern dass aus ihr immer mehr erfrischendes Süßwasser für andere Menschen kommt. Und Jakobus erinnert uns dann daran, dass unsere Mitmenschen nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir über diesen Punkt nachdenken, dass es darum geht, dass unsere Worte nicht die Würde eines anderen Menschen verletzen. Wir vergessen, glaube ich, allzu oft, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, dass sie Geschöpfe Gottes sind, dass sie in seinem Bild geschaffen sind, dass Gott eigentlich zu ihnen sagt, sehr gut, wunderschön, gut. Und er drückt sein Wohlgefallen aus über jeden Menschen. Und darin liegt die Würde eines jeden Menschen begründet, dass Gott ihn in seinem Bild geschaffen hat. Und wenn wir dann etwas Schlechtes zu diesem oder über diesen Menschen sagen, dann beschädigen wir eigentlich Gottes Kunstwerk. Er hat sich die beste Mühe gegeben, etwas Schönes zu schaffen. Und wir machen es in gewisser Weise kaputt durch unsere Worte. Wir machen es kaputt, wenn wir jemanden mit unseren Worten niedermachen, wenn wir jemanden mit unseren Worten Gewalt antun, wenn wir jemanden beschimpfen, wenn wir über jemanden schlecht reden hinter seinem Rücken. All das, sagt die Bibel, soll nicht sein, weil unsere Mitmenschen doch ein Geschöpf Gottes sind, weil sie von ihm mit Würde ausgestattet worden sind. Und lasst uns das bedenken, wenn wir mit anderen Menschen sprechen oder wenn wir auch über andere Menschen sprechen, auch im Internet, sage ich mal. Im Internet ist das vielleicht so einfach, dass man vergisst, dass da auf der anderen Seite auch Menschen sitzen, die auch von Gott geschaffen sind, auch wenn sie vielleicht etwas weiter weg von uns sind. Lasst uns nicht vergessen, dass wir es immer mit Geschöpfen Gottes zu tun haben, die sein Ebenbild widerspiegeln und dass sie von ihm geschaffen sind, dass sie wertvoll sind, dass sie von ihm geliebt sind. Das ist ein Aspekt, aber wir können auch mit unseren Worten nicht nur einzelnen Menschen schaden, sondern wir können in gewisser Weise auch in einer Gemeinschaft von Menschen Schaden anrichten durch unsere zerstörerischen Worte. Ich denke, das ist das, warum Jakobus ganz am Anfang von diesem Text sagt, es sollen nicht viele Lehrer sein, weil jemand, der lehrt in der Gemeinde oder wer leitet in irgendeiner Gruppe, ob es jetzt ein Amt ist oder nicht, er prägt andere Menschen und er beeinflusst andere Menschen und seine Worte können so viel Schaden anrichten in einer Gemeinschaft. Es ist auch in der Familie so, die Eltern oder besonders auch der Vater, wenn er jemand ist, der in der Familie immer herumkritisiert, immer herumnörgelt, immer auf das Negative schaut, dann hat das negative Auswirkungen für die ganze Familie. Und ich möchte deshalb bewusst mal uns Väter in die Pflicht nehmen. Welchen Ton geben wir in unseren Familien vor? Schüchtern wir vielleicht unsere Ehefrauen oder unsere Kinder ein, ziehen wir sie runter, entmutigen wir sie durch unser ständiges Kritisieren oder bauen wir sie durch unsere Worte auf? Verbreiten wir eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Schutzes? Und wir alle sind ja in Gemeinschaft mit Menschen, in Gruppen unterwegs und besonders wenn man in einer Gruppe, vielleicht in der Gemeinde, in einer Kleingruppe oder auch als Gesamtgemeinde, wenn man etwas bewegen möchte und dann zum Beispiel immer wieder über die Hindernisse spricht und das in den Vordergrund stellt, was noch nicht so gut läuft, was man besser machen müsste, dann kann das auch dafür sorgen, dass unsere Worte eigentlich die anderen mit runterziehen und die Moral der Gruppe so immer tiefer geht, bis sie in den Keller ist. Und auch da können unsere Worte negative Auswirkungen haben. Dass diese Gruppe nicht mehr das Potenzial entfalten kann, was Gott ihr eigentlich gegeben hat und nicht mehr das für Gott erreichen kann, was Gott ihr aufgetragen hat. Und ich musste so ein bisschen an diese Kundschafter denken, die ausgesandt wurden, um das Land Kanaan auszuspähen, 12 Kundschafter. Und dann kommen die zurück und 10 von denen haben die ganze Zeit gesagt, oh Leute, das schaffen wir niemals, das ist viel zu gefährlich, dieses Land einzunehmen und die Feinde sind viel zu übermächtig, wir haben keine Chance. Und dann gibt es da Kaleb und Josua und die sagen, doch, weil Gott uns dieses Land zugesagt hat, ist kein Hindernis zu groß, weil Gott für uns kämpfen wird, können wir dieses Land einnehmen. Und da lobe ich mir Kaleb und Josua, die hätte ich gerne in der Gemeinde, die mit ihrem Gottvertrauen andere ermutigen, anstatt andere, wie die anderen 10 Kundschafter, herunterzuziehen und sie auszubremsen letztlich für das, was Gott mit ihnen vorhat. Also lasst uns darauf achten, dass auch keins unserer Worte das zwischenmenschliche Miteinander, in dem wir gestellt sind, belastet oder ja, beschädigt. Das ist das Nein zu unseren zerstörerischen Worten, aber Paulus hat auch ein Ja, Gottes Ja zu uns als zu unseren aufbauenden Worten. Und genauso wie Worte die Macht haben, andere zu zerstören und zu schädigen, haben sie auch die Macht, andere aufzubauen und sie zu stärken und ihnen Gutes zu tun. Und genau dafür sollen wir letztlich unsere Worte einsetzen, wie Paulus dann sagt, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das zur Erbauung dient. Jeder von uns ist hier angesprochen, nicht nur die Redseligen oder die besonders Wortgewandten. Wir alle sind gemeint, wir alle, uns allen gilt diese Aufforderung, andere durch unsere Worte, durch unsere guten Worte aufzuerbauen. Und mit diesem Wort Erbauung greift Paulus nochmal einige Verse zurück, nämlich auf die Verse 11 bis 13 im selben Kapitel. Da hat er schon einmal über Erbauung gesprochen. Das ist so ein Fachbegriff eigentlich oder so ein Begriff, was dafür steht, andere in ihrer Beziehung zu Jesus zu stärken. Es ist nicht einfach nur, jemandem etwas Ermutigendes zu sagen, dass er sich nicht mehr so schlecht fühlt. Das meinen wir vielleicht, wenn wir sagen, hey, wir müssen jemanden aufbauen. Das kann ein Teil davon sein, aber die Vision ist noch etwas größer. Paulus hat nämlich geschrieben in Kapitel 4, dass die Idee von Gemeinde ist, dass der Leib Christi wächst zu Jesus hin, dass er Jesus immer ähnlicher wird. Geistliches Wachstum ist das Ziel, Auferbauung der Gemeinde, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und Paulus sagt, dafür sollen wir unsere Worte einsetzen, dass wir anderen helfen, in diesem Prozess zu Jesus zu wachsen, durch das, was wir sagen. Und er sagt, es ist nicht einfach eine bestimmte Elite in der Gemeinde, die diese Aufgabe hat, so eine elitäre Priesterklasse, sondern die Bibel spricht davon, dass alle Gläubigen Priester sind, alle Gläubigen Gott dienen, alle Gläubigen von Gott begabt sind, damit sie anderen gute Worte sagen können, um sie aufzuerbauen. Und wie sieht das konkret aus? Wir haben in anderen Texten der Bibel so Hinweise, was wir alles mit unseren Worten machen können oder was alles mit Worten passieren kann. Zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, da spricht Paulus darüber, welche Funktion eigentlich das Wort Gottes in unserem Leben hat. Und er sagt zum Beispiel, eine Funktion ist, dass dadurch Menschen belehrt werden. Belehrung heißt, dass wir Gott und seinen Willen und sein Wesen und seine Werke, dass wir das besser verstehen. Und das können wir mit unseren Worten machen. Wir können anderen weiterhelfen, indem wir ihnen etwas erklären über Gott, wie Gott ist. Oder das heißt da auch, dass manchmal uns Gottes Wort zurechtweist. Und auch das können wir dann tun. Auch wir können einander zurechtweisen, immer in Liebe. Aber da, wo jemand vom Weg Gottes abgekommen ist, ist es wirklich ein Ausdruck der Liebe, ihn dann zurechtzuweisen und ihn darauf hinzuweisen. Und auch das kann ein gutes Wort sein. Auch wenn es vielleicht ein strenges oder herausforderndes Wort sein muss, ist es ein gutes Wort, weil es etwas Gutes im Leben des anderen bewirken soll. Und Paulus sagt deshalb, da wo es nötig ist. Manchmal ist es wirklich nötig, notwendig, etwas Herausforderndes zu sagen, um den anderen zurechtzuweisen. Auch wenn uns das vielleicht oft schwer fällt. Also mir zumindest fällt das oft schwer. Und dann kann ein Wort auch ein Wort der Ermutigung und des Trostes sein. In der Apostelgeschichte gibt es einen gewissen Josef. Und er war so gut darin, andere zu ermutigen und zu trösten, dass seine Freunde ihn Barnabas genannt haben. Das heißt Sohn der Tröstung oder einer, der andere ermutigt. Also der muss wohl ständig dabei gewesen sein, andere zu ermutigen und zu trösten. Er hat Ausschau gehalten nach Menschen, die Ermutigung und Trost brauchten, und ist zu ihnen gegangen und hat ihnen ein gutes Wort gesagt. Und hier sind vielleicht ein paar konkrete Ideen, wie wir das anwenden können, anderen gute Worte zu sagen, um sie aufzuerbauen. Du könntest zum Beispiel Teil einer Kleingruppe sein, eines Hauskreises, wie wir das nennen. Und als Hauskreis trifft man sich regelmäßig unter der Woche. Und das Ziel ist, dass man gemeinsam Gottes Wort liest, dass man gemeinsam miteinander betet. Und das ist ein wunderbarer Kontext, eine wunderbare Gelegenheit, sich regelmäßig zu ermutigen, sich aufzuerbauen und andere mit guten Worten zu stärken. Oder wir können uns auch am Sonntag, das ist vielleicht so die Zeit, wo wir dadurch, dass wir zusammenkommen und einander sehen, wo wir wunderbare Möglichkeiten haben, anderen gute Worte zur Auferbauung weiterzugeben. Und wie wäre es, wenn wir alle uns am Sonntag vornehmen, eine andere Person mit einem guten Wort zu stärken und zu ermutigen? Wir könnten zum Beispiel auf die Person zugehen, die zum allerersten Mal da ist oder zum zweiten Mal, und ihr einfach sagen, hey, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du gekommen bist. Oder wir könnten uns bei jemandem bedanken, der am Sonntag einen Dienst übernommen hat. Selbst wenn du keine Kinder hast, kannst du zu den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern vom Kindergottesdienst gehen und ihnen einfach dafür danken, dass sie sich in die nächste Generation der Gemeinde investieren, mit so viel Herzblut in diesem wirklich oft sehr intensiven Dienst. Oder beim Kaffeeteam oder bei den Technikern oder bei den Musikern. Einfach Danke sagen, und ich bin mir sicher, dass es sie stärken wird, in diesem Dienst weiter mit Freude zu dienen. Oder, was wir in Deutschland ja gar nicht so häufig tun, wir könnten sogar mal jemanden auch loben, wenn er etwas gut gemacht hat. Wir haben ja in Deutschland eher so die Mentalität, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Und ich habe das, als ich in Amerika war, habe ich das mal anders erlebt. Da war ich in einer Gemeinde und die haben sich andauernd gelobt und einfach positive Dinge zueinander gesagt und sich ermutigt und Feedback gegeben, konstruktives Feedback. Und ich habe mir gedacht, davon möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Und ich habe dann mit einem Pastor darüber gesprochen und er hat gesagt, weißt du was, Ermutigung, das ist so wie Wind in den Segeln. Ne, wir ermutigen einfach jemanden und dann treibt es so dieses Segelboot des anderen so weiter voran. Und manchmal haben wir vielleicht eine Flaute in unserem Dienst für Gott oder in dem, was wir tun. Und wie gut ist es dann, wenn uns jemand Wind in die Segel bläst durch Ermutigung. Und das Schöne ist, es kostet uns nichts. Wir müssen einfach zu dem anderen hingehen und ihn ermutigen. Oder wir können auch am Sonntag dann nach einer Person Ausschau halten, die traurig ist, die niedergeschlagen ist, die vielleicht einsam ist. Und vielleicht nehmen wir uns vorher ein Bibelvers mit, suchen uns ein ermutigendes Wort aus und sagen uns, okay, diesen Vers möchte ich heute jemandem mitgeben. Ich möchte heute zu einer Person geben und sagen, hey, ich hab mir hier einen schönen Vers ausgesucht, den möchte ich dir einfach weiter sagen, vielleicht ermutigt dich das ja. Also das ist das Ja zu auferbauenden und ermutigenden Worten, Gottes Ja zu unseren auferbauenden Worten. Also, die zwei Sachen haben wir gehört, Gottes Nein zu zerstörerischen Worten, Gottes Ja zu auferbauenden Worten. Und jetzt kommen wir noch zu drittens, Gottes Gnadenwort für uns und für andere. In dem letzten Teil des Verses gibt uns Paulus nochmal die Motivation oder den Grund dafür, warum wir andere durch gute Worte auferbauen sollen. Nämlich, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Und ich bin über diese Worte gestolpert, besonders über dieses Wort Gnade, weil ich habe mich gefragt, wessen Gnade ist hier überhaupt gemeint? Und ich denke, es ist Gottes Gnade. Im Epheserbrief, wenn von Gnade die Rede ist, ist eigentlich immer Gottes Gnade gemeint. Er beschenkt uns ganz unverdient mit allen Segnungen in Jesus Christus. Er schenkt uns Gnadengaben, durch die der Empfänger befähigt wird, anderen in der Gemeinde zu dienen für eine bestimmte Aufgabe. Und das ist, sage ich mal, das, was hier im Blick ist. Die Gnade Gottes, die wir als allererstes gehört haben, aber die wir dann auch an andere weitergeben. Ich musste an einen Wasserspielplatz denken, bei dem ich manchmal mit meinen Jungs bin. Und da gibt es so eine Pumpe, mit der man ganz viel Wasser pumpen kann und dann fließt das in so ein Becken und dann gibt es so verschiedene Kanäle oder andere Gefäße und dann fließt es ins nächste Becken. Und ein bisschen ist es so mit der Gnade Gottes. Es gibt eine Pumpe, aus der unendlich viel Wasser kommt und wir haben diese Gnade empfangen. Und jetzt sind wir ein Gefäß geworden, durch das diese Gnade Gottes zu anderen Menschen fließt. Das ist eigentlich die Bestimmung unseres Lebens, dass wir Gottes Wort, Gottes Gnadenwort für uns gehört haben und dann wie ein Gefäß sind, durch das dann diese Gnade zu anderen Menschen fließt. Und Paulus sagt, damit es den Hörern Gnade bringt. Wir sind ein Gefäß der Gnade Gottes und die Gnade, die wir gehört haben, die uns verändert hat, die fließt durch uns zu anderen Menschen. Wir haben letztlich dieses gute Wort, was Gott uns gesagt hat, gehört. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Er ist das gute Wort Gottes an uns, das uns die Gnade Gottes gebracht hat. In Jesus Christus spricht Gott immer freundlich mit uns. Und wenn du durch den Glauben mit Jesus Christus vereinigt bist, dann sagt Gott zu dir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und er sagt dir, deine Sünden sind dir vergeben. Und er sagt dir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Niemals werde ich aufhören, dich zu lieben. Das ist das gute Wort der Gnade, was wir hören durften. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, die wir gehört haben. Und von uns fließt jetzt Gottes Gnade zu anderen Menschen. Wir sind einfach ein Gefäß, zu dem diese Gnade, dieses Gnadenwort Gottes an andere gelangt. Und das ist für uns, glaube ich, ganz wichtig, uns immer wieder zu erinnern, dass wir zuerst die waren, die schon von Gottes Gnade gehört haben. Jetzt hat mal jemand zu mir gesagt, als wir auch über dieses Thema andere ermutigen gesprochen haben, er hat gesagt, weißt du was, Alex, ich habe das selber nie erlebt. Ich habe das selber nie erlebt, dass mich jemand ermutigt hat und dass jemand mich aufgebaut hat und deshalb kann ich das auch nicht für andere tun. Und das ist natürlich sehr traurig, dass die Person das so erlebt hat, dass sie von anderen nicht Ermutigung empfangen hat und das hätte ihm sicher gut getan. Aber ich habe dann doch gedacht, es stimmt nicht ganz. Weil diese Person hat als Kind Gottes so viel Ermutigung erfahren, so viel Gnade erfahren, nämlich von Gott. Und letztlich ist diese Gnade Gottes, sie ist es, die uns verändert, die uns befreit, die uns wiederherstellt, die uns zu den Menschen macht, wie Gott uns am Anfang geschaffen hat. Und letztlich wird erst durch diese Gnade, die von Gott kommt, auch dieser Teufelskreis zerbrochen, wo vielleicht ein hässliches Wort an die nächste Generation weitergegeben wird. Und das wird durchbrochen durch die Gnade Gottes, durch ein gutes Wort, das dann uns verändert, sodass auch wir an die Menschen um uns herum gute Worte weitergeben. Also vielleicht bist du auch versucht zu denken, ich habe doch nichts zu sagen, ich habe nichts zu geben. Aber dann nimm einen tiefen Schluck aus der unendlichen Quelle, aus dem unendlichen Vorrat der Gnade Gottes. Lass dich von ihm neu füllen mit seinen Gnadenworten für dich und dann auch für andere. Stärke und erfrische dich immer wieder an dieser wunderbaren Quelle Gottes. Und früher oder später wirst du ein Gefäß werden, von dem aus Gottes Gnade dann an andere weiterfließt. Was für ein Vorrecht, dass wir mehr sind als Elefanten, dass wir anders kommunizieren können als Elefanten, dass wir miteinander sprechen können, dass Gott uns diese wunderbare Gabe gegeben hat. Was für ein Privileg, dass wir den Redenden, den sprechenden Gott kennengelernt haben, der uns anspricht, der uns in unserer größten Not ein gutes Wort gesagt hat, für uns und für andere. Und was für ein Privileg, dass wir dieses Gnadenwort auch anderen weitergeben dürfen. Dass wir Gefäße der Gnade Gottes sein dürfen für andere, durch die dieses gute Wort dann an sie weiterfließt. Da, wo sie es nötig haben, damit sie aufgebaut werden und damit es ihnen die Gnade Gottes bringt. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir beten mit David in Psalm 19, mögen die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Jesus Christus, du bist für uns wie der Fels in der Wüstenwanderung, aus dem die Israeliten getrunken haben. Du bist unser geistlicher Felsen und an dir haben wir die niemals versiegende Quelle der Gnade Gottes gefunden. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns neu füllst mit deiner Gnade, dass wir daraus trinken, und dass diese Gnade uns verändert und uns mehr und mehr zu Menschen macht, die gute Worte an andere Menschen weitergeben, damit auch sie deine Gnade erfahren. Wir loben und preisen dich. Amen.